Herzlich willkommen zurück, liebe Genießer der gepflegten Kriminalistik und Verfechter der kulinarischen Perfektion. Es ist mir eine Freude, dass Sie wieder Platz genommen haben an unserem virtuellen Stammtisch von Taste of Crime. Während in den Töpfen die Intrigen köcheln und die Soßen langsam zu politischem Sprengstoff reduzieren, steuern wir heute auf das furiose Zwischenfinale zu. Ein herzliches Dankeschön an unsere treue Fangemeinde. Ihre Begeisterung ist die Prise Salz, die diese Geschichte erst richtig würzt. Bevor wir in die Schatten von Plymouth eintauchen, ein kleiner Tipp für alle Sinne. Besuchen Sie uns auf unserem YouTube-Kanal Fressalien und Fernweh. Dort können Sie nicht nur allen Folgen von Archibalds Abenteuern lauschen, sondern in exklusiven Videos auch genau die Gerichte bewundern, die unser Pinguin im Roman kredenzt. Schauen Sie sich an, wie ein echtes Chateaubriand glänzen muss, während Sie Archibald beim Retten der Welt begleiten. Schnallen Sie sich an, die Vorspeisen sind serviert, der Hauptgang war dramatisch und jetzt folgt das Dessert des Hochverrats.
Szenenwechsel.
Die Russian One. Während in Oakwood Manor das Chaos regierte, herrschte an Bord der Yacht von Dmitri Volkov eine unheimliche Ruhe. Das Licht war gedimmt, im Aschenbecher glimmte eine teure Zigarre. Volkov saß entspannt in einem Ledersessel. Ihm gegenüber Jack Ironside, der nervös mit einem Goldfeuerzeug spielte, und der stellvertretende Premierminister, dessen Gesicht im fahlen Schein seines Tablets gespenstisch wirkte. »Geduld, meine Herren«, schnurrte Volkov. »In diesem Moment wird in Oakwood das Dessert serviert. Unser Freund in der Küche hat zwar beim letzten Mal versagt, aber diesmal haben wir andere Vorkehrungen getroffen. Ein Herz, das unter Stress steht, braucht keinen Pilz, um stehen zu bleiben. Ein kleiner, elektrischer Impuls in der Nähe seines Schrittmachers reicht völlig aus.« Der stellvertretende Premier schluckte trocken. »Und wenn er überlebt?« »Wird er nicht«, knurrte Ironside und strich sich über seine massiven Oberarme. »Ich habe die Vorrichtung selbst getestet. Es sieht aus wie ein natürliches Versagen. In einer Stunde sind Sie der geschäftsführende Premierminister und wir können die Verträge für die neue Sicherheitsarchitektur unterzeichnen.« Plötzlich vibrierte das Tablet des Stellvertreters. Eine Eilmeldung des Regierungsintranets. Sein Gesicht wurde aschfahl, dann stahl sich ein triumphierendes Lächeln auf seine Lippen. »Es ist passiert. Notfall in Oakwood. Kritischer Zustand. Er wird ins Krankenhaus von Plymouth gebracht.« Volkov hob sein Glas Wodka. »Auf den neuen König von England.« Zurück in Oakwood, der falsche Notarzt. Draußen vor dem Manor heulte eine Sirene auf. Nur 5 Minuten nach dem Anruf raste ein Rettungswagen, ein umgebauter Transporter aus Archibalds Fuhrpark, in den Hof. Charlie sprang vom Fahrersitz, die Sanitäterweste saß etwas Spack über seinem kräftigen Körper. Hinter ihm stieg ein junger Mann mit Brille und Stethoskop aus. Dr. Miller, ein ehemaliger Armeearzt und enger Freund von Charlie, der für ein gutes Abenteuer und die Rettung der Demokratie alles stehen ließ. Sie stürmten in die Bibliothek. Dr. Miller kniete sich über den Premier, während Archibald und Harrington die Tür abschirmten. »Puls schwach, weite Pupillen«, rief Miller für die Ohren etwaiger Lauscher an der Tür. »Bringen wir ihn raus«, befahl Charlie. Sie hieften den Premier auf die Trage. Im Vorbeigehen flüsterte der Premierminister, ohne die Augen zu öffnen, »Archibald, das Soufflé sah fantastisch aus. Schade drum.« »Konzentrieren Sie sich aufs Sterben, Sir«, raunte Archibald zurück. »Wir kümmern uns um den Rest.« Der Rettungswagen raste mit Blaulicht davon. Doch er fuhr nicht ins Krankenhaus. Er bog nach wenigen Kilometern in eine versteckte Lagerhalle ab, wo Penelope bereits die Abhörstation aufgebaut hatte. »Er hat angebissen«, meldete Penelope über Funk, während sie auf ihre Bildschirme starrte. »Ein Unbekannter aus der Downing Street 10 hat soeben eine verschlüsselte Nachricht an eine Yacht im Hafen gesendet. Ich habe den Code. Er bittet um Instruktionen für die Machtübernahme.« Sir Harrington, der nun wieder seine Melone auf dem Kopf hatte, sah Archibald an. »Der Fisch ist im Netz, Pinguin. Jetzt müssen wir ihn nur noch an Land ziehen.« Der Morgen nach dem Staatsstreich am Dessertteller erwachte unter einem wolkenverhangenen Himmel, der die düstere Stimmung der Nation perfekt widerspiegelte. Ganz England hielt den Atem an, während die Druckerpressen der Fleet Street heiß liefen.
Die Schlagzeilen des Schreckens.
Auf den Frühstückstischen des Landes prangten die Lettern des Unfassbaren. Erstens, The Times. Herzstillstand bei Kerzenschein. Premier bricht auf Geburtstagsfeier zusammen. Zweitens, Daily Mail. Das Ende einer Ära? Stellvertretender Premier übernimmt mit sofortiger Wirkung die Regierungsgeschäfte. Dritter, Social Media. X-Trends. Hashtag Breaking News. Premier im Krankenhaus verstorben? Insider berichten, Rettungsversuche in Privatklinik erfolglos. Hashtag RIP Premier. 4. The Guardian. Verfassungsfrage. Wird der König den Stellvertreter noch heute offiziell ernennen oder gibt es Widerstand aus dem Oberhaus? Das sicherste Versteck der Welt. Zwischen Trüffeln und Tiefkühlkost. Während die Welt trauerte, fand die wichtigste Person des Landes ein eher ungewöhnliches Asyl. In der obersten Mansarde des L'Empire de la Table, direkt über Archibalds akribisch geordnetem Weinführerregal, saß der Premierminister in einem bequemen Lehnstuhl. Er trug einen von Archibalds Reservefracks, der ihm etwas zu kurz an den Ärmeln war, und nippte an einem starken Earl Grey. Archibald, murmelte der Premier, während er durch das kleine Dachfenster auf die Docks von Plymouth spähte. Offiziell liege ich jetzt gut gekühlt in einer Leichenhalle und warte auf mein Staatsbegräbnis. Ich muss sagen, Ihre Mansarde riecht deutlich besser nach Lavendel und altem Papier. Man muss Prioritäten setzen, Sir, antwortete Archibald, der gerade ein Tablett mit pochierten Eiern auf Toast hereinbrachte. Nichts verwirrt einen Mörder mehr als ein Toter mit gesundem Appetit. Die nächtliche Maskerade. Unsere Helden hatten eine Nacht hinter sich, die selbst Sir Harringtons stoische Ruhe erschüttert hatte. Charlie hatte den Rettungswagen mit einer Präzision durch die Nebenstraßen gesteuert, die jeden Blitzer überforderte. Sir Harrington hatte mit der Autorität des MI5 die Privatklinik versiegelt, während in Wahrheit nur eine leere Trage mit ein paar Sandsäcken unter dem Laken in den Kühlraum geschoben wurde. Penelope hatte die digitalen Spuren verwischt. Für jedes Krankenhausinformationssystem sah es so aus, als sei der Patient John Doe, der Premier, um 3.14 Uhr verstorben.
Der Einzug des Verräters in Downing Street, Nummer 10. Noch bevor die Sonne über der Themse aufging, bezog der stellvertretende Premier, nun der mächtigste Mann in Spee, das geschichtsträchtige Haus. Seine erste Amtshandlung war so kalkuliert wie grausam. Um 6 Uhr morgens trat er vor die Kameras, das Gesicht in mitleidige Falten gelegt, doch in seinen Augen glomm der Triumph. Mit tiefstem Bedauern bestätige ich den Tod meines geschätzten Freundes, begann er. Doch ich muss dem britischen Volk auch die bittere Wahrheit sagen. Unsere Geheimdienste haben Beweise für ein Mordkomplott gefunden, das direkt aus den Führungskreisen Kiews gesteuert wurde. Man wollte unseren Premier beseitigen, weil er zu viel über gewisse Unregelmäßigkeiten wusste. Die Aufregung über diesen Verrat hat sein Herz letztlich gebrochen. Er machte eine kunstvolle Pause. Ich werde eine Obduktion anordnen, um die volle Wahrheit ans Licht zu bringen. Bis dahin setze ich alle militärische Unterstützung für die Ukraine mit sofortiger Wirkung aus. Wir müssen unsere eigenen Interessen schützen. Das Erwachen der Helden. In Archibalds Restaurant versammelte sich das Quartett um den kleinen Küchentisch in der Mansarde. Penelope starrte fassungslos auf ihr Tablet. Er lügt, dass sich die Balken biegen, zischte sie. Er schiebt den Ukrainern den schwarzen Peter zu, genau wie Volkov es geplant hat. Und das Schlimmste? Er hat die Obduktion bereits seinem eigenen Vertrauensarzt übertragen. Wenn wir nicht aufpassen, wird der Premier offiziell für vergiftet durch Kiew erklärt, während er hier bei uns sitzt und Eier isst. Sir Harrington rückte seine Melone gerade, die er selbst beim Frühstück nicht ablegte. Er spielt auf Zeit. Er wartet darauf, dass der König ihn heute Nachmittag offiziell zum Premierminister ernennt. Sobald er den Eid geleistet hat, ist er fast unantastbar. Archibald sah vom Premier zu seinen Freunden. Er strich sich die weiße Serviette glatt. Nun denn, sagte er mit einem gefährlichen Funkeln in den Augen. Wenn der Herr Stellvertreter eine Obduktion wünscht, dann sollte er sie bekommen. Aber vielleicht nicht die, mit der er rechnet. Sir Edward, wie schnell können wir eine Live-Übertragung aus dieser Mansarde in alle Haushalte des Landes schalten? Das Buffet der Täuschung und die Jagd auf das Phantom. Archibalds List. Ein Totenschein mit Cognac-Note. Geduld ist eine Zutat, die man nicht überdosieren kann, murmelte Archibald, während er dem leibhaftigen Premierminister eine zweite Portion Rührei mit Schnittlauch reichte. Aber wir müssen den Köder jetzt auswerfen, bevor Volkoff den Braten riecht. Sir Harrington nickte grimmig. Er hielt sein Handy wie eine heiße Kartoffel. Der stellvertretende Premier, dieser Verräter namens Stirling Vane, hat soeben angeordnet, dass der Leichnam direkt in das Militärkrankenhaus von Northwood überführt wird. Unter seiner persönlichen Aufsicht. Wenn wir dort keinen Sarg abliefern, fliegen wir auf. Charlie grinste und klappte sein Taschenmesser ein. Wer sagt denn, dass wir keinen Sarg liefern? Wir liefern nur Inhalt mit geringerem politischem Gewicht. In den nächsten 2 Stunden verwandelte sich die Mansarde in eine makabre Werkstatt. Während Penelope die staatlichen Kommunikationswege mit Fake-Daten flutete, präparierte Archibald eine schwere Holzkiste, die normalerweise für den Transport von 12 Liter Nebukadnezar-Flaschen Champagner diente. Er füllte sie mit Sandsäcken und, für das authentische Aroma eines Staatsbegräbnisses, einem kleinen Fläschchen 1920er Cognac, das er opferte, um den Geruch von altem Geld und Vergänglichkeit zu simulieren. Das digitale Lasso. Penelope im Netz der Spione. Ich habe ihn, rief Penelope plötzlich. Ihre Finger rasten über die Tasten. Stirling Vane telefoniert nicht über die gesicherten Leitungen. Er nutzt eine verschlüsselte App, die über einen Server in den Seychellen läuft. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat sein Diensthandy im selben Raum liegen lassen. Ich kann die Vibrationen des Mikrofons nutzen, um den Raum abzuhören. Sie schaltete die Lautsprecher laut. Eine verzerrte Stimme, die unverkennbar nach Dmitri Volkoff klang, hallte durch die Mansarde. Das Paket in Northwood muss sofort eingeäschert werden, Stirling Vane. Keine Fragen, keine Proben. Wenn die Welt erst einmal glaubt, die Ukraine hätte mit Novichok-ähnlichen Substanzen hantiert, wird das Parlament den Beistandspakt noch vor Mitternacht aufkündigen. Und dann gehören die Gasfelder uns. Der Premierminister ließ seine Gabel sinken. Sein Gesicht war aschfahl. Es geht nicht nur um mich. Es geht um die Energieversorgung ganz Westeuropas. Sie wollen uns im Winter erfrieren lassen. Der Schatten am Fenster. Die erste Warnung. Plötzlich hob Archibald die Hand. Die Stille im Raum war so dicht wie eine Reduktion aus Portwein. Er blickte nicht zur Tür, sondern zum kleinen Dachfenster, das Richtung Hafen zeigte. Dort, im fahlen Licht der Straßenlaternen, bewegte sich ein roter Punkt. Ein Laservisier, das suchend über die Tapete glitt. »In Deckung!« kommandierte Charlie und riss den Premier vom Stuhl. Ein unterdrücktes Plopp, wie das Entkorken einer Flasche aus großer Entfernung, und das Fensterglas zersplitterte. Die Kugel schlug exakt dort ein, wo Sekunden zuvor noch der Kopf des Regierungschefs gewesen war. »Sie haben uns gefunden«, stellte Sir Harrington fest, während er sich mühsam unter den Küchentisch rollte und dabei erneut seinen Regenschirm verlor. »Die Russian One. Sie müssen ein Peilsignal auf Sir Edwards Kleidung oder in Charlies Fluchtwagen platziert haben.« Archibald blieb als einziger ruhig stehen, geschützt durch den massiven Mauervorsprung des Kamins. Er rückte sich die Fliege gerade. Man unterbricht niemals ein laufendes Menü und man stört erst recht nicht das Frühstück meiner Gäste. Charlie, die Hintertreppe führt direkt in den Weinkeller und von dort in die alten Tunnel der Schmuggler. Penelope, nimm den Server mit. Wir verlegen unser Hauptquartier. Wohin? Fragte der Premier atemlos, während sie im Gänsemarsch Richtung Keller hasteten. Archibald lächelte ein dünnes, gefährliches Lächeln. An einen Ort, den kein Russe und kein korrupter Politiker jemals betreten würde, ohne eine Krawatte zu tragen. In das versiegelte Archiv des Gentlemen's Club of Plymouth. Dort unten gibt es mehr Geheimnisse als Weinflaschen. Und vor allem gibt es dort Funkstille. Tödliche Zeugen und das kalte Buffet der Flucht. Die Erkenntnis des Gejagten. In Deckung, zischte Charlie, während er den Premier unter den massiven Eichentisch drückte. Ein zweiter Schuss durchschlug eine Flasche Olivenöl auf der Anrichte. Das goldene Extra-Vergine ergoss sich wie flüssiges Bernstein über die Fliesen. Sie zielen nicht auf den Premier, stellte Archibald fest, während er mit traumwandlerischer Sicherheit, fast so, als würde er nur den Tisch für den nächsten Gang abräumen, einen kleinen, stabilen Lederkoffer unter der Spüle hervorholte. Für Volkov ist der Regierungschef bereits Geschichte. Er glaubt an den Erfolg seines Giftanschlags. Aber er hat herausgefunden, dass wir versucht haben, dazwischen zu funken. Ein toter Premier ist ein politischer Sieg. Ein lebender Zeuge wie wir, das ist ein loses Ende, das er sich nicht leisten kann. Ironside, knurrte Charlie. Der Mistkerl hat seine Stuntinstinkte genutzt. Er hat gemerkt, dass dein Sturz im Grand Hotel kein Unfall war, Archie. Er hat eins und eins zusammengezählt und Volkov gemeldet, dass der Pinguin und seine Truppe die Spielverderber sind.
Der Koffer der 1000 Köstlichkeiten. Während draußen vor dem Restaurant Reifen quietschten und schwere Stiefel auf den Asphalt trafen, füllte Archibald den Koffer mit der Ruhe eines Mannes, der ein Picknick im Park plant. Ein Vakuumbeutel mit hauchdünn aufgeschnittenem Pata Negra Schinken. Ein Glas Gänseleberparfait, versiegelt mit einer Schicht aus Portweingelee. Ein Stück 24 Monate gereifter Comté, der bereits kleine Salzkristalle angesetzt hatte. Zwei Flaschen eines 1999 Krug Clos du Mesnil, die er wie kostbare Reliquien in Leinentücher wickelte. Man kann vor Killern fliehen, bemerkte Archibald, aber man sollte niemals vor dem Hunger fliehen. Die Schatten von Plymouth, Flucht durch das Labyrinth. Die Schmugglerkatakomben. Hier entlang, befahl Archibald und stieß eine getarnte Holztafel in der Weinschatzkammer beiseite. Dahinter öffnete sich ein gähnender Schlund. Die alten Schmugglergänge, die Plymouth seit Jahrhunderten wie ein unterirdisches Aderlasssystem durchzogen. Der Abstieg war steil. Sir Harrington rutschte prompt aus und sein Regenschirm verfing sich in einem Spinnennetz. Himmel, diese Infrastruktur ist verbesserungswürdig, keuchte er. Penelope leuchtete mit ihrem Smartphone den Weg, während Charlie das Ende der Gruppe sicherte, die Pistole im Anschlag. Hinter ihnen hörten sie das Splittern der Restauranttür. Volkovs Männer waren im Haus. Doch Archibald kannte jede Windung. Er führte sie unter der Stadt hindurch, vorbei an versiegelten Weinfässern aus der Zeit der napoleonischen Kriege, bis sie vor einer schweren, eisenbeschlagenen Tür standen. Er zog einen massiven Schlüssel hervor. Willkommen, raunte er, im Allerheiligsten der Tradition. Der Gentleman's Club, Strategie bei Schinken und Champagner. Der Clubraum unter der Erde war ein Ort der Stille. Schwere Ledersessel, Wände aus dunklem Mahagoni und der Geruch von Pfeifentabak empfingen sie. Archibald zündete die Gaslampen an. Das kalte Festmahl. Archibald breitete den Inhalt seines Koffers auf einem silbernen Tablett aus. Greifen Sie zu, Sir. Ein leerer Magen ist der beste Freund des Feindes. Der Premier nahm mechanisch ein Stück Pata Negra. Was tun wir jetzt, Archibald? Draußen bereiten Sie meine Einäscherung vor. Das Protokoll der Überführung. Genau das ist unsere Chance, sagte Sir Harrington, der sich gerade ein Stück Comté abschnitt. Sterling Vane hat den Leichentransport für 14 Uhr angesetzt. Wir müssen ihm diesen Leichentransport geben. Archibald, haben Sie nicht noch diese riesigen Holzkisten hier für die 15 Liter Champagnerflaschen? Diese sind ja mindestens 1,80 Meter groß. Die 12 Liter Kisten mussten wir ja bei der Flucht zurücklassen. In der Tat, bestätigte Archibald. Wir werden die Kiste mit verkleideten Sandsäcken beschweren und für den Fall, dass jemand den Sarg öffnet, eine kleine chemische Überraschung von Penelope einbauen. Ein dichter, grauer Nebel, der beim Öffnen austritt und den Geruch von Verwesung simuliert. Niemand wird zweimal hinsehen.
Die Jagd auf den Maulwurf. Penelope tippte wild auf ihrem Laptop, den sie mit dem Notstromaggregat des Clubs verbunden hatte.
Ich habe die Kommunikationsprotokolle des MI5 der letzten Stunde. Es gibt ein verschlüsseltes Signal, das nicht von Harrington kam, aber die exakte GPS-Position von Archibalds Mansarde gesendet hat. Es kam aus dem Büro des Direktors, Harringtons Vorgesetztem. Mulner, flüsterte Harrington entsetzt. Mein eigener Mentor. Wir locken ihn aus der Reserve, sagte Archibald und schenkte den Krug Clos du Menil in schwere Kristallgläser ein. Das Prickeln des Champagners schien die Entschlossenheit in der Gruppe zu festigen. Wir schicken Mulner eine Nachricht über Harringtons Kanal. Der Premier lebt. Treffen am alten Leuchtturm zur Übergabe. Wenn er dort auftaucht, mit Volkoffs Männern im Schlepptau, haben wir unseren Beweis. Und Penelope wird das Ganze live ins Internet streamen. Der Premier hob sein Glas. Auf den Pinguin! Möge sein Frack heute keine Flecken bekommen. Archibald verbeugte sich leicht. Der Shampoo ist perfekt temperiert, Sir. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass auch der Verräter kalt serviert wird. Asche zu Asche und das Spiel des Verräters. Das Krematorium-Komplott, 14 Uhr. Die Kapelle des staatlichen Krematoriums war von einer bedrückenden Kälte erfüllt. Charlie, verkleidet als Fahrer eines Bestattungsunternehmens, steuerte den schwarzen Wagen mit der Präzision eines Mannes, der schon ganz andere Dinge als Särge transportiert hatte. In dem schweren Eichensarg lag nicht der Premier, sondern die mit Sandsäcken beschwerte Champagnerkiste. Mulner, der Direktor des MI5, stand am Ende des Ganges. Sein Gesicht war eine Maske aus Stein, doch in seinen Augen glimmte ein triumphales Licht. Öffnen Sie ihn ein letztes Mal, befahl Mulner mit einer Stimme, die keinen Widerspruch duldete. Ich muss die Identität für das Protokoll bestätigen. Charlie spürte, wie ihm der Schweiß im Nacken stand. Er löste die Verriegelung. Dank Penelopes chemischer Spielerei geschah es im Moment des Öffnens. Ein feiner, grauer Nebelschleier quoll aus dem Sarg, begleitet von einem beißenden, süßlich-fauligen Geruch, der so authentisch nach Verwesung roch, dass selbst Mulner angewidert einen Schritt zurückwich. Genug, herrschte Mulner Charlie an und hielt sich ein seidenes Einstecktuch vor die Nase. Die Zersetzung ist bereits weit fortgeschritten. Schließen Sie ihn. Fahren Sie mit der Verbrennung fort. Charlie nickte stumm, schob den Sarg in die Schleuse und hörte das dumpfe Grollen der Brenner. In diesem Moment war der Premierminister für die Welt und für den Verräter Mulner offiziell zu Asche geworden.
Der Anruf des verlorenen Sohnes, 17.30 Uhr. Zurück im Gentleman's Club saß Sir Harrington vor dem abhörsicheren Telefon. Er nahm einen tiefen Schluck aus seinem Glas und blickte zu Archibald, der ihm mit einem stummen Nicken Mut zusprach. Harrington wählte die Privatnummer seines Chefs. Direktor Mulner, hier Harrington, wir müssen reden, unter vier Augen. Harrington, wo stecken Sie? Wir suchen Sie überall, bellte Mulner. Sparen wir uns das Theater, Sir, sagte Harrington mit einer Stimme, die vor vorgetäuschter Resignation fast zitterte. Ich weiß, dass der Premier noch lebt. Ich habe ihn versteckt. Aber ich sehe mir die Nachrichten an. Sterling Vane hat die Macht fest im Griff. Ich habe keine Lust, als Märtyrer für eine verlorene Sache zu enden. Ich möchte auf der Gewinnerseite stehen. Am anderen Ende der Leitung herrschte langes Schweigen. Dann, was verlangen Sie? Sicherheit, ein Posten in der neuen Regierung und eine diskrete Ausreise, falls der Wind sich dreht. Ich übergebe Ihnen den Premier heute Abend. Um 20 Uhr am Smeaton's Tower. Ich habe dann die alleinige Wache. Kommen Sie allein oder das Geschäft ist hinfällig. Abgemacht, zischte Mulner. 20 Uhr. Seien Sie nicht dumm, Harrington. Das Finale am Smeaton's Tower. 20 Uhr. Der Nebel war so dicht, dass er das Licht des Leuchtturms in lange, gespenstische Finger verwandelte. Penelope hatte sich in einer alten Lagerhalle oberhalb der Promenade verschanzt. Ihre Drohne, ein fast lautloses Modell, schwebte hoch über dem Leuchtturm, die 4K-Nachtsichtkamera fest auf den Treffpunkt gerichtet. Signal steht, flüsterte sie in den Funk. Die Welt sieht zu, Mulner. Du weißt es nur noch nicht. Mulner erschien pünktlich.
Er trug einen schweren Trenchcoat, die rechte Hand tief in der Tasche, zweifellos an einer Waffe. Er sah Harrington, der neben einer zusammengesunkenen Gestalt in einem Rollstuhl stand, deren Kopf tief in einem Schal vergraben war. »Hier ist er«, sagte Harrington kühl. Mulner trat näher, ein grausames Lächeln auf den Lippen. »Gute Arbeit, Harrington, aber Sie waren schon immer zu naiv. Ein Mitwisser ist ein Mitwisser, egal auf welcher Seite er steht.« Mulner zog die Pistole, doch noch bevor er zielen konnte, geschah alles gleichzeitig. Archibald, der sich mit der Geschmeidigkeit eines Schattens hinter einer Steinmauer verborgen hatte, trat vor. Mit der Präzision, mit der er normalerweise eine Flasche Champagner köpft, schwang er einen Gehstock. Ein trockener Knall gegen Mulners Handgelenk ließ die Waffe über den Asphalt schlittern. Gleichzeitig sprang die Gestalt aus dem Rollstuhl auf. Es war nicht der Premier, sondern Charlie, der Mulner mit einem gezielten Tackle zu Boden riss und ihn mit einer Kabelbinderfessel fixierte. »Schachmatt, Direktor«, sagte Archibald und rückte seine Fliege mal wieder gerade, während er Mulner mit der Spitze seines Stockes fixierte. Penelopes Stimme klang triumphierend über den Funk. »Wir haben alles. Das Geständnis, die Waffe, das Gesicht. Die Live-Übertragung hat bereits 10.000 Zuschauer, inklusive des königlichen Haushalts.« Mulner fluchte und spuckte Galle, doch sein Gesicht wurde bleich, als Sir Harrington aus dem Schatten trat und ihm die Dienstmarke abnahm. »Mulner«, sagte Harrington feierlich, »Sie sind wegen Hochverrats festgenommen. Und ich glaube, Sterling Vane wird morgen früh ein sehr ungemütliches Frühstück im Tower von London einnehmen müssen.« Archibald sah auf seine Uhr. »Hervorragend, pünktlich zur späten Digestivstunde. Charlie, bringen wir diesen Abfall zur Polizei. Wir haben noch eine Nation zu retten. Und ich habe im Club noch einen hervorragenden 1974 Air Armagnac, der eingeatmet werden muss.«
Ein Blick in die Zukunft. Was erwartet Sie in Teil 5? Glauben Sie etwa, Dmitri Volkov würde sich kampflos geschlagen geben? Die Russian One mag den Anker gelichtet haben, doch sie hat eine Spur hinterlassen, die tiefer führt als jedes Weinfass im Keller des L'Empire de la Table. In Teil 5 verlassen wir das vertraute Parkett der Diplomatie und tauchen ein in ein Netz aus Verrat, kulinarischer Spionage und einem Geheimnis, das Archibalds Welt in den Grundfesten erschüttern wird. Werden die Diamanten aus dem Thunfisch wieder auftauchen? Und welche Rolle spielt das mysteriöse Erbe, das Archibald in den dunklen Gassen von Nizza erwartet? Bleiben Sie hungrig, die Ermittlungen fangen gerade erst an. Von Herzen ein großes Dankeschön. Bevor wir die Vorhänge für heute schließen, möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Danke für Ihre Treue, für das aufmerksame Zuhören und dafür, dass Sie Archibald auf dieser riskanten Reise begleiten. Es ist Ihre Leidenschaft für gute Geschichten und exquisites Essen, die dieses Projekt zum Leben erweckt. Ein kleiner Gefallen unter Genießern. Wenn Ihnen Taste of Crime gefällt, dann teilen Sie diese Folge doch mit Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihren kulinarischen Weggefährten. Ein geteilter Krimi ist wie ein geteilter Wein. Er schmeckt doppelt so gut. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie den Kanal und helfen Sie uns, die Community rund um Archibald weiter wachsen zu lassen. In eigener Sache. Vom Ohr direkt ins Regal. Für alle, die Archibald, Charlie und Penelope nicht nur hören, sondern auch in den Händen halten wollen, haben wir eine ganz besondere Nachricht. Sobald unser kulinarischer Kriminalroman als Podcast-Reihe sein großes Finale erreicht hat, wird die gesamte Geschichte als E-Book und als hochwertiges gedrucktes Buch erscheinen. Stellen Sie sich vor, die Rezepte von Archibald zum Nachkochen, die Ermittlungen zum Nachlesen und das Flair von Plymouth direkt für Ihre Heimbibliothek. Denken Sie schon jetzt an einen Ehrenplatz im Regal. Bestellbar unter gandeshop.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Etikette, Hummer, Périgord-Trüffel und ein Hauch von Verbrechen. Bleiben Sie uns gewogen.
Ihr Detlef Gande vom gandeshop.de.